zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die 9. Folge von Prominent getrennt.
Let's go!
Franzi.
Dina.
Wie geht's dir?
Ich habe ein bisschen PMS, aber ansonsten geht's mir ganz gut. Wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Ich war ja ein paar Tage auf Mallorca. Ich bin so eine richtige Deutsche. Einmal im Sommer nach Mallorca. Ich fühle mich ganz gut ausgeruht, aber eigentlich ein bisschen von der Aufregung oder ein bisschen von der Entspanntheit ist schon wieder im Flugzeug kaputt gegangen. Da habe ich nämlich Prominent getrennt geguckt. Es hat mich wieder maximal mitgenommen.
Ich sag mal so, die Mainplot-Summary ist ein bisschen länger geworden als sonst.
Meine Notizen sind auch ein bisschen länger geworden als sonst. Ich würde sagen, weil wir so viel auf dem Programm haben, starten wir auch mal direkt ganz rasant rein. Wir fangen an mit Abgefragt, der Kategorie, in der wir die ZuhörerInnenfrage von der Folge davor einmal nachbesprechen und wir alle zusammen raten, ob wir drauf kommen, wie viele unserer ZuhörerInnen für was abgestimmt haben. Und in unserer letzten Folge haben wir ja über Schuldgefühle gesprochen und wie oft Menschen sich schuldig fühlen. Und da hast du uns ja auch gesagt, dass vor allem Frauen sich viel öfter schuldig fühlen als Männer. Und das haben wir zum Anlass genommen, um mal bei euch auch nachzufragen, wie das bei euch, unseren ZuhörerInnen, aussieht. Und zwar haben wir euch gefragt, wie oft fühlst du dich schuldig, beziehungsweise hast du das Gefühl, dass du dich falsch verhalten hast? Wir hatten mehrere Kategorien, die gingen von mehrmals täglich, zu einmal täglich, 2 bis 3 Mal die Woche, einmal die Woche, alle 2 Wochen, einmal im Monat oder eigentlich nie. Franzi, jetzt können du und die ZuhörerInnen mal raten. Was glaubst du, war die Kategorie, für die die meisten Leute gestimmt haben?
Ich würde sagen, 2 bis 3 Mal die Woche.
Das ist tatsächlich falsch. Die häufigste Kategorie, und zwar nämlich 1/4 unserer ZuhörerInnen, 25%, hat angegeben, mehrmals täglich.
Babys, ich schicke euch ganz viel Mitgefühl.
Absolut, es war dicht gefolgt tatsächlich von einmal täglich mit 21% und 2 bis 3 Mal die Woche 22%. Was glaubst du, wie viele Leute haben gesagt, eigentlich nie?
War bestimmt ganz wenig, sagen wir mal 3%.
Tatsächlich, aufgerundet 3%.
Aber was?
In totalen Zahlen 4 Menschen. Ich könnte mir vorstellen, anhand der Forschung, die du auch letztes Mal mitgebracht hast, dass das vielleicht unsere Männer sind.
Wäre auf jeden Fall das, was die Forschung nahegelegt hat, ne?
Wir haben tatsächlich gar nicht so wenig Männer, wie gedacht, glaube ich. Denn wir haben das ja schon mal vor ein paar Folgen angesprochen, dass wir glauben, dass wir nicht so viele Männer dabei haben und dass die Männer, die wir dabei haben, dass sie wahrscheinlich schnell abgeschreckt sind, weil wir nicht so große Fans sind von den Fußballmännern und auch vielleicht oft ein bisschen angry Feminists. Aber dann haben sich danach einige Männer gemeldet, haben uns ganz nette Nachrichten geschrieben und gesagt, ich bin ein Mann und ich höre sehr gerne den Podcast.
Dina, das ist wunderschön. Und ich muss unbedingt mit denen sprechen. Denn letzte Woche hatte ich eins der schönsten Erlebnisse, ich würde sagen, meines Lebens. Ich weiß, ich bin bei sowas auch extrem, aber es war sehr schön. Und zwar habe ich die Frau interviewt, die das allererste Verfahren wegen Belästigung am Arbeitsplatz in Deutschland geführt hat. Die erste Frau, die sich getraut hat, gegen ihren Belästiger vorzugehen. Die Frau ist fast 85 und das Interview war ergreifend und wunderschön. Ich habe wirklich mich so verbunden zu dieser Frau gefühlt, die einfach diesen Weg irgendwie geebnet hat und was die alles erzählt hat. Man fällt vom Glauben ab. Unter anderem, dass, als sie dann öffentlich gegangen ist mit den Vorwürfen, dann war sie monatelang, hat sie Anrufe bekommen, weil Leute herausgefunden haben, wer sie ist und dann musste sie mit einer Trillerpfeife hinter ihrem Telefon sitzen, um so alle Anrufenden immer abzuwehren. Super spannende Sachen. Mehr dazu in meinem Buch. Aber was diese Frau auch gesagt hat, ist, dass sie, obwohl ihre Freundin immer wollen, dass sie nicht mehr demonstrieren geht. Weißt du warum?
Warum?
Die hat gesagt, sexualisierte Gewalt, das ist kein Frauenproblem, das ist ein Männerproblem. Und solange, wie keine Männer mitkommen zum Demonstrieren, geht sie nicht mehr demonstrieren. Und das war so lustig. weil wir haben unser Interview dann so geendet, dass sie mir gesagt hat, wenn ich 10.000 Männer finde, die mitkommen, dann geht sie mit mir nochmal demonstrieren. Das heißt, ich plane jetzt mit meinem Buch einen Aufruf zu starten und dass wir irgendwann nächstes Jahr ungefähr 10.000 Männer auf die Straße bekommen, die sich gegen sexualisierte Gewalt positionieren, damit diese liebe Frau doch nochmal demonstrieren geht. Für das, woran sie glaubt. Ist das nicht schön?
Okay, das machen wir. Das werden wir so machen.
Wir schaffen das, ne?
Ich liebe das. Ja, wir werden das schaffen. Wir werden mit dieser Frau demonstrieren gehen. Wir haben ja anscheinend schon ein paar tolle Männer hier dabei. Ich hoffe, die werden noch mehr. Die bringen dann ihre tollen Freunde mit. Das wird der Hammer.
Das wird der absolute Oberhammer.
Ich hoffe, derjenige, den die Frau angezeigt hat, dass der sich schuldig fühlt. Aber anhand deiner Forschung, die du uns mitgebracht hast, ist es eher unwahrscheinlich, ne?
Nee, der fühlt sich gar nicht schuldig.
Natürlich nicht. Darf ich dich noch fragen, was du bei der Abstimmung angegeben hast? Wie oft fühlst du dich schuldig?
Also bevor ich Therapie angefangen habe, auf jeden Fall mehrmals täglich. Ich würde sagen, jetzt bin ich runter zu einmal täglich. Was hast du angegeben?
Ich hätte vor ein paar Jahren definitiv noch mehrmals täglich angegeben, weil meine Tage schon davon geprägt waren, dass ich mich oft gefragt habe, habe ich jetzt was Falsches gemacht? Habe ich jemanden aus Versehen beleidigt? War das jetzt blöd von mir? Und ich bin jetzt schon runter. Ich habe tatsächlich angegeben 2 bis 3 Mal die Woche. Obwohl das natürlich auch phasenweise ist. Wenn ich gerade so eine Phase habe, in der ich mich eher unsicher fühle, in der irgendwie vielleicht was Blödes passiert ist, dann geht es schon wieder runter zu mehrmals täglich. Aber eigentlich bin ich, glaube ich, auf einem ganz guten Level. Ich hoffe, dass wir alle zusammen das schaffen, uns weniger schuldig zu fühlen. Denn oft kann man auch gar nicht so viel machen. Ne? Ich habe auch das Gefühl, was mir zumindest hilft, ist, sich zu sagen, wenn ich wirklich diese andere Person jetzt aus Versehen verletzt habe, mich falsch verhalten habe, dann muss ich jetzt darauf vertrauen, dass die Person mir das sagt. Und wenn die mir das nicht sagt, vor allem wenn ich nachfrage und die Person dann sagt, das ist nichts, dann kann ich nichts tun. Ich kann nicht für alle anderen Leute um mich herum mitdenken.
Bodina, da sagst du was, weil wenn man die ganze Zeit in seinem Kopf so bei den anderen ist und überlegt, was könnten die jetzt gemeint haben, als sie gesagt haben und bla bla bla, dann wird man verrückt. Und deswegen habe ich irgendwann auch diese Faustregel in meinem Leben etabliert, dass nur ausgesprochene Erwartungen von mir angegangen werden können. Und dass, wenn mir niemand explizit sagt, dass ich der Person mit irgendwas wehgetan habe, dass ich dann einfach davon ausgehe, dass alles gut ist. Das ist nicht immer leicht, aber das versuche ich zumindest.
Das finde ich eine super Faustregel. Franz, wir haben ja in unserer Vorbesprechung gesagt, dass wir so viel auf dem Programm stehen haben, dass wir richtig schnell rasant losgehen müssen. Das hat schon wieder nicht geklappt.
Classy.
Ich würde sagen, wir starten damit in die Main Plot Summary, der Kategorie, in dem du uns eine hervorragende Zusammenfassung von der 9. Folge von Prominent getrennt gibst.
Okay, Dina. Was passiert in der 9. Folge von Prominent getrennt? Der Nico und der Mike, die wollen die anderen mit Psychospielchen zermetzeln, während ihre Eier anscheinend super voll sind. Michelle und Mike kitzeln sich auf dem Bett und es gibt ein Tittenarsch-Würfelspiel, das ich nicht so ganz verstehe. Daraufhin müssen Sarah und Nico die Villa verlassen und Nico verabschiedet sich von seinem Papa mit den Worten, ich gehe jetzt erstmal einwichsen. Der Mike behauptet wieder, dass die Leute ihr wahres Gesicht zeigen, wenn sie nicht das machen, was er will, während der Tommy eine legendäre Klo-Performance von Shallow abliefert. Beim Bälle-Balancieren betont der Mike, dass er sich mit Bällen sehr gut auskennt und die Michelle schmachtet Mike dabei an, während er endlich anfängt, sie in seine Aufwertung wieder mit einzubeziehen. Lukas entschuldigt sich bei Chiara, diesmal wirkt es aufrichtig. Sie freut sich über seine Entschuldigung, hat aber die Priorität zu heilen. Lieben wir. Aber dann eskaliert es auch schon wieder zwischen den beiden, weil sich Chiara über den Poolboy Tommy freut, woraufhin Lukas in eine ungeschälte Orange beißt, um Chiara keinen Lapdance geben zu müssen. Und am Ende küssen sich dann noch Mike und Michelle beim Flaschendrehen und Michelle sagt, dass es fast wie früher ist. Ende.
Franzi, ich finde, das war die beste Main-Plot-Summary aller Zeiten.
Ja? Ich glaube, das war auch die Main-Plot-Summary mit der meisten Vorbereitung. Ich dachte die ganze Zeit so, was geht ab bei der Folge, was geht ab?
Und das ist perfekt zusammengefasst. Ich liebe doch alles daran. Franzi, ich liebe das auch, dass wir jetzt hier so einen Insider haben. Denn wir haben ja auch unter Spotify diese Kommentare. Und da haben jetzt schon öfter Leute mit einem Zwinkersmiley geschrieben, ich liebe alles daran. Also ich glaube, das hier unser Insider.
Mein Gott, ich liebe unsere Kohorte.
Ich liebe auch unsere Kohorte. Ich finde das ganz hervorragend. Und Leute haben uns das auch bei Instagram in den DMs auch schon geschrieben.
Das ist echt sweet.
Vielen Dank an euch dafür. Wir lieben alles daran. Aber wir lieben auch nicht alles. Was ich nicht liebe, sind Mike und Michelle. Boah, die machen mich sauer.
Die machen mich extrem wütend. Und weißt du, was ich jetzt auch finde? Ich finde das cringe, wie man heutzutage sagen würde. Es fühlt sich unangenehm an.
Es fühlt sich absolut unangenehm an. Also Was mich auch richtig betroffen gemacht hat, es gibt ja ganz am Anfang der Folge diese Szene, wo die im Bett so ein bisschen rumblödeln. Mhm. Und da habe ich den Mike das erste Mal in seiner jetzt schon fortgeschrittenen TV-Karriere und TV-Präsenz, habe ich ihn das erste Mal lachen gesehen. Das sah so gekünstelt aus. Das sah so ungewohnt aus. Ich habe das Gefühl, dass er nicht so oft lacht. Und das tut mir aufrichtig leid für den.
Ja, mir auch.
Das hat mich richtig erschrocken.
Aber ich glaube, so Typen, die so ticken wie der Mike, die fühlen halt generell einfach nicht so viel. Und das ist ja mit den Gefühlen so, dass wenn man halt auch die Scheiße die ganze Zeit vermeidet zu fühlen, also dass er sich schwach und klein und menschlich fühlt, dann fühlt er halt auch die schönen Gefühle nicht so doll. Das ist ja ein Spektrum, das in alle Richtungen geht. Und das tut mir einfach leid auch. Das meine ich echt ernst.
Was mir da auch in dieser Situation nochmal aufgefallen ist, ich glaube, das war entweder mittendrin oder kurz danach, dass die auch nochmal beide gesagt haben, wir haben so viel überlebt und wir haben zusammen so viel durchgestanden. Und das hat natürlich in meinen Ohren Dreck geklingelt und ich habe ja wieder gedacht, aha, Investment Model. Das haben wir ja vor ein paar Folgen schon besprochen, dass das, was man in eine Beziehung investiert, dass einen, wenn man viel investiert, dass das einen halt auch oft in der Beziehung hält, obwohl man vielleicht gar nicht mehr glücklich ist. Und ein Investment ist tatsächlich ja auch sowas wie, dass man das Gefühl hat, man hat viel gegeben, man hat zusammen viel durchgestanden, man hat viel investiert, um Sachen zu überstehen. Und da habe ich mir in dem Moment auch nochmal gedacht, ich glaube, dass das bei denen ein ganz großer Punkt ist, dass sie daran an dieser Beziehung so festhalten, weil die so viel investiert haben. Denn jetzt von außen gesehen würde ich, zumindest anhand von dem, was wir von den beiden sehen, habe ich das Gefühl, dass da niemand mehr so richtig glücklich ist. Oder nicht ja, so richtig glücklich, dass beide unfassbar unglücklich sind.
Ja, total. Und ich finde vor allen Dingen bei der Michelle, es ist total nachvollziehbar mit dem Investment in Bezug auf emotionale Ressource und emotionale Kraft und Arbeit. Die hat da ja unglaublich viel auch über sich ergehen lassen, sich angepasst, ihre Grenzen überschreiten lassen von dem, was wir sehen. Finde ich sehr plausibel da bei der das Investment Model.
Mhm. Aber ich finde, wir haben eigentlich über Mike und Michelle schon genug gesprochen. Ich will zum Spiel gehen. Es gab wieder hervorragende Spiele. Das erste Spiel war dieses Exit-Game zwischen Melina und Tim und Nico und Sarah. Und das ist dieses Würfelspiel, wo du in der Mainplot-Summary schon gesagt hast, du warst nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Ich glaube, ich habe das durchblickt.
Erklär mal.
Ich habe das so verstanden, dass es darum geht, dass man halt diese Würfel aufeinander stapelt und dass auf jeder Seite quasi jedes Symbol einmal zu sehen sein muss. Dass wenn man die übereinander stapelt, dass halt auf einer Seite jedes Symbol einmal sein muss. Also einmal Titten, Arsch, was war da noch? Penis und Brüste. Und dass nicht auf einer Seite zweimal das gleiche sein darf. Ah. So ein bisschen so ein Rubik's Cube Light.
Okay, ergibt's dann.
Und ich fand das spannend. Ich finde, die haben das gut gemacht. Melina und Tim gewinnen ja auch. Das heißt, die sind weiter. Hat mich nicht gewundert, denn Melina und Tim sind schlau, die sind stark und die koordinieren sich gut. Und als sie zurück zum Haus kommen, fand ich, war einfach ein wunderbarer Moment, weil die Melina, die ist so kämpferisch mit wehenden Haaren und so einem verschmitzten Grinsen aufs Haus zugelaufen. Und ich habe das so gefeiert. Es war wie ein Film. Das war so ein richtiger Gewinnerinnen-Moment.
Aber Dina, für wen warst du eigentlich? Das habe ich mich gefragt.
Ich war natürlich für Melina und Tim. Ich finde, Melina und Tim machen das toll. Ich finde, die haben hätten den Sieg verdient. Ich hoffe, die gewinnen auch. Und Nico und Sarah nerven mich. Ich bin nicht traurig darüber, dass sie jetzt raus sind. Das war irgendwie ganz spannend am Anfang zwischen dem Nico und dem Mike. Aber es hat sich für mich jetzt auserzählt.
Total. Also mich nervt vor allen Dingen ja auch der Nico. Ich glaube, die Sarah, die hätte für mich noch was länger da sein können. Aber die gibt's ja nur im Doppelpack.
Mhm. Es kommt dann auch direkt danach das nächste Spiel. Und das hat den hervorragenden Titel Beruhig dich bitte.
Was ist das schon für ein Titel?
Was ist das für ein Titel? Und da musste ich direkt daran denken, dass das ja auch was ist, was Frauen immer wieder vorgeworfen wird, dass die angeblich hysterisch sind, dass sie sich mal beruhigen sollen, dass sie sich mal entspannen sollen. Und sowas sagt man ja immer, wenn Frauen sich zu Recht aufregen oder wenn Frauen zu Recht etwas ansprechen und auch ja ganz oft in Momenten, wo Frauen überhaupt nicht aufgeregt sind und selbst wenn die aufgeregt wären, würde es immer noch nicht rechtfertigen, aber oft in Momenten, wo Frauen überhaupt nicht aufgeregt sind, wo die überhaupt nicht unentspannt sind, wird das meiner Meinung nach benutzt, um die Mundtour zu machen. Weil das ja so ein Stereotyp ist von Frauen, dass die hysterisch sind, irrational und ein bisschen verrückt. Und dann, sobald die etwas sagen oder einen kritisieren, sagt man schnell, beruhig dich mal, entspann dich mal, du bist hysterisch und irrational. Und dann sagen die natürlich nichts mehr, weil keiner will eine hysterische, irrationale Frau sein. Und ich finde, dass in dem Spiel sieht man das ja auch direkt. Der Mike demonstriert uns das ganz hervorragend. Sollten wir eigentlich gar nicht mehr über die sprechen. Aber ich finde, der Mike ist ein perfektes Beispiel dafür. Denn die Michelle ist überhaupt nicht aufgeregt. Die ist sehr entspannt. Und trotzdem sagt der Mike die ganze Zeit ganz aufgeregt zu ihr. Jetzt entspann dich mal, beruhig dich, chill doch mal.
Und dabei ist der Aufgeregte, ne? Und ich finde, wir sehen das sogar nachher, da reden wir bestimmt gleich noch drüber, auch nochmal zwischen Lukas und Chiara. Dass die Chiara eigentlich noch relativ ruhig was anspricht und er die ganze Zeit sagt, jetzt hör doch auf, direkt wieder so emotional zu sein. Und dabei bringt der die Emotionen mit. Also nach seiner Stimme zu urteilen. Wir können natürlich nicht in den Reihen gucken, aber der hört sich auf jeden Fall emotional geladen an, als sie sich anhört.
Absolut. Und ich finde in dem Spiel, was mir aber auch noch aufgefallen ist, ist die Melina. Denn die hat eigentlich genau das gemacht, was wir in den Spielen davor oft kritisiert haben. Dass wir gesagt haben, es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wenn die sich kurz eine Sekunde Zeit nehmen und sich fragen, was machen wir hier eigentlich jetzt am besten? Und genau das macht die Melina. Die sagt ganz am Anfang zum Tim, lass uns erstmal gucken, wie wir das hier am besten machen.
Schlau.
Und ich finde, das hätten Mike und Michelle auch mal machen sollen. Denn ich finde, bei denen wirkt es genau wie das Gegenteil. Das ist unstrukturiert, das ist wild. Und der Mike, der löst so viel in mir aus, muss ich dir sagen. Denn ich glaube, das ist für mich eigentlich so eine der schlimmsten Sachen, dass mir jemand was erzählen will oder was erklären will, der aber eigentlich gar keinen Plan hat. Sowas macht mich, in meinem persönlichen Leben, macht mich das rasend. Wenn es klar ist, dass eine Person kein Experte oder keine Expertin ist und die Person dann trotzdem versucht, auf mich einzureden oder mir zu sagen, was ich machen soll.
Ist ja eigentlich Mansplaining, oder?
Sind tatsächlich, in 99% der Fälle, sind es Männer.
In meinem Leben auch sehr oft.
Aber ich muss da mal kurz zur Ehrenrettung etwas einwerfen.
Sag.
Ich war auf Mallorca in der letzten Woche. Da habe ich einen hervorragenden Mann getroffen. Wir waren nämlich am Strand und es ging irgendwie um irgendwelche Patente. Und ich habe mal vor Zeiten, bestimmt schon 8 Jahre her, es ist sehr lang her, irgendwie so einen Kurs über Patente gemacht und über Patentrecht. Und ich habe da mein gefährliches Halbwissen rausgehauen am Strand und habe ein bisschen herumlamentiert. Und dann stand dieser Mann daneben, hat so geguckt. Dann habe ich den angeguckt, habe irgendwann so gesagt, warte mal, du musst das doch wissen. Du hast doch ein Master in Innovationsmanagement. Und dann hat er gelegt und gesagt, ja, ich weiß das.
Och.
Und dann hat sich herausgestellt, ich lag völlig daneben.
Och,
und
Dino.
Obwohl er offensichtlich es besser wusste, hat er mich einfach mal reden lassen, weil er gar kein Bedürfnis hatte, sich jetzt da einzumischen. Das fand ich so ein hervorragendes Anti-Beispiel von Mansplaining.
Voll.
Das fand ich richtig bemerkenswert.
Finde ich auch eine coole Geschichte. Und ich habe auch schon ein paar Mal Sachen von Frauen gemansplained bekommen. Das würde man dann gar nicht mehr so nennen, ne? Aber ja, du weißt schon, was ich meine.
Ich glaube, was wir immer sagen, alter weißer Mann sein, das ist gar nicht anhand von der tatsächlichen, offensichtlichen Kriterien, sondern es ist eher so eine Art Lebenseinstellung.
Absolut. Eine Lebensweisheit, die halt häufiger in alten weißen Männern zu finden ist, ne? Aber kann trotzdem jede Person von erkrankt sein.
Franzi, und dann geht's aber ja zum nächsten Spiel. Ich finde, das ist die Folge der hervorragenden Spiele. Denn dann spielen die wieder Wahrheit oder Pflicht. Und das hat ja schon in der Vergangenheit in dieser Staffel zu hervorragenden Situationen geführt. Und ich denke auch wieder hier. Ich fasse es mal zusammen. Der Tommy muss als Pflicht, ich glaube, nackt oder halbnackt in den Pool springen. Und die Chiara findet das toll und sagt, toll, da kriegt man endlich mal was zu sehen, weil Tommy hot ist. Und das ist ja völlig legitim. Wieso nicht? Chiara ist Single, die ist niemandem zu irgendwas verpflichtet. Die kann sich mal den Anblick vom Tommy gönnen, ohne schlechtes Gewissen. Aber daraufhin flippt der Lukas völlig aus. Und ich finde die ganze Dynamik dieses Streits, der sich dann dadurch entwickelt oder dieser Situation, hat ganz viele Ähnlichkeiten zu dieser Situation davor. Denn auch wieder hier, finde ich, ist so diese zusammengefasste Dynamik. Lukas flippt aus, sagt aber nicht, was sein Problem ist. Ohne klares Problem kann die Chiara sich gar nicht richtig verteidigen. Das heißt, sie fängt an, sich dafür zu rechtfertigen, was sie denkt, was vielleicht das Problem ist. Sie ist total in diesem Rechtfertigungsmodus, weiß aber gar nicht richtig, wofür. Und dadurch, dass der Lukas aber ja nicht sagt, worum es eigentlich geht, behält der die ganze Zeit die Oberhand, lässt die Chiara sich rechtfertigen und sagt immer wieder, aber darum geht's gar nicht, aber darum geht's auch nicht, aber darum geht's auch nicht. Und dann am Ende versucht er alles umzudrehen und tut so, als ob die Chiara diejenige wäre, an der irgendwas nicht stimmt.
Ich habe es wirklich gar nicht gecheckt, wie das so eskalieren konnte. Und ich finde, am Anfang beschwichtigt die den ja auch noch. Da sagt die so, ja, hör mal zu, ich wollte doch nur, ich darf das und so. Und dann irgendwann ist es halt super emotional. Und dann hat sie einen Punkt erreicht, wo sie einfach nicht mehr drüber sprechen möchte. Und dann sagt er, guck, jetzt bist du wieder so. Hä?
Absolut. Und was mich an dem Lukas einfach völlig fertig macht, ist, dass er sich so aufregt über etwas, aber dann nicht dazu steht und nicht klar sagt, was sein eigentliches Problem ist. Und dann gibt er der Chiara ja das Gefühl, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt oder dass sie halt irgendwie zu blöd ist, die Situation zu verstehen. Und das war ja dasselbe bei dieser Diskussion über diesen WhatsApp-Chat-Nachrichtenverlauf und ob was sie da gelöscht hat. Das ist mir auch schon aufgefallen. Und ich finde, in dieser Folge schon wieder. Und er regt sich ja auch dann die ganze Zeit auf und sagt, es geht gar nicht um Eifersucht, sie hört nicht zu. Er sagt im Einzelinterview, dass er nicht zu ihr durchdringen kann. Aber wir sehen nicht, dass er klar benennt, was das Problem ist. Und dadurch behält er ja total die Oberhand in dieser ganzen Situation. Denn wie soll die Chiara sich denn überhaupt jetzt wehren und die Situation auflösen, wenn der nicht sagt, worum es geht? Und die ist ja total in der Bringschuld, muss sich die ganze Zeit rechtfertigen. Der hört sich das an und sagt dann aber direkt danach, aber darum geht's überhaupt gar nicht.
Ja, aber darum ging's ja schon. Also ich glaub dem das nicht. Glaubst du dem das? Also ich glaub schon, dass der sich in der Situation einfach super verletzlich gefühlt hat, weil er sich vorher ja aufrichtig bei der Chiara entschuldigt hat und eben sehr verletzlich gemacht hat. Und er dann dachte, ich weiß nicht, vielleicht nicht direkt, da ist eine Chance, aber da ist jetzt irgendwie gerade eine sehr starke Nähe zwischen den beiden. Und dann sagt sie aber, dass sie Interesse an anderen Männern hat, im Endeffekt ja durch die Blume mit diesem einen kleinen Kommentar. Und das verletzt ihn. Und das ist wieder dieses, es darf ihn ja verletzen, your feelings are valid, your behavior is not. Trotzdem darfst du nicht die Chiara gerade dafür so fertig machen.
Ich würde das ähnlich bewerten wie du. Also mir kommt es so vor, als wäre der Lukas eifersüchtig, ist sich selber im Klaren darüber oder hat wahrscheinlich ein Gefühl, dass er keinen validen Grund hat, jetzt sauer auf die Chiara zu sein. Und anstatt dass er sagt, meine Eifersucht ist mein Gefühl, da muss ich jetzt mit klarkommen, versucht er es auf die Chiara zu stülpen, aber spricht es nicht klar aus, weil es dann ja einfach wäre zu sagen, was du da gerade machst, geht überhaupt nicht. Und das finde ich richtig unfair und richtig feige. Und was ich noch schlimmer finde, ist, dass er dann auch noch versucht, alles umzudrehen, weil er sagt ja, diese Frau ist gestört, er versucht, sie zur Verrückten zu erklären. Dann dreht er auf einmal alles um und tut so, als hätte sie den Streit vom Zaun gebrochen, als er dann ja sagt, worüber reden wir hier eigentlich? Und dann, was mir echt den Todesstoß gibt, ist, als er sich dann am Ende auch noch inszeniert als verständnisvoller Retter, als er sagt, wenn du noch reden willst, ich bin für dich da.
Krass, ne? Und weißt du, was mich am meisten geärgert hat? Dass ich am Anfang ja voll drauf reingefallen bin, auf diese dann am Ende vermeintlich ruhige Art. Weißt du noch, am Anfang, da habe ich gesagt, ich glaube, der war echt unglücklich und der sagt, die war auch mal 2 Tage auf den sauer. Ja, wenn man sich so verhält, da wäre ich auch 2 Tage sauer.
Völlig, völlig. Aber Franzi, mach dir keine Gedanken, wir sind alle auf den reingefallen, vor allem bei der Sharon. Wir haben den ja schon eine ganze Staffel Bachelorette gesehen und wir sind alle auf den reingefallen. Und jetzt wundert es mich auch noch weniger, was die Chiara schon vor ein paar Folgen gesagt hat, dass sie sich manchmal gar nicht mehr selber traut und dass sie sich fragt, ob sie in Anführungszeichen die Gestörte ist. Und das kann ich so verstehen, vor allem, wenn deren Streit so abgelaufen sind wie dieser hier. Denn ich finde das wirklich, wirklich heftig, wenn jemand immer wieder mit Nachdruck alles so umdreht. Und umso bemerkenswerter finde ich, dass die Chiara trotzdem so bei sich bleibt, dass sie sich nicht darauf einlässt und sich nicht so einlullen lässt und nicht so seine Realität übernimmt.
Ja, weil das ist wirklich schwierig, ne?
Mhm.
Und ich meine, das heißt ja auch nicht, dass der Lukas ganz scheiße ist oder so. Wir sagen ja hier immer wieder, Menschen sind vielschichtig. Aber ich finde, der Lukas ist offensichtlich nicht in der Lage zu äußern auf einer, weiß ich nicht, freundlichen Ebene, wenn ihn was stört. Und offensichtlich auch nicht gut dazu in der Lage, sich einzugestehen, wenn er was falsch gemacht hat. Es dauert sehr lange, bis er sich entschuldigt für etwas, was sehr offensichtlich scheiße war. Und dann hält es auch wiederum eigentlich nur kurz an, bis er wegen was anderem beleidigt ist und dann am Ende ist sie hysterisch. Ich weiß nicht.
Klassisch.
Und weißt du, was mich auch wieder richtig genervt hat? Und ich bin auch froh, dass es das letzte Mal ist, dass wir das jetzt hier ansprechen oder dass wir jetzt über den hier reden, weil er ist ja jetzt raus. aber der Nico. Denn der sagt, trocken, bin ich froh, dass ich keine Frau mehr habe. Wenn ich heute Abend eine Perle kriege und ein paar Bier, bin ich happy. Das hat mich so aufgeregt, weil er sagt einerseits, dass er froh ist, keine Frau mehr zu sagen, sagt aber dann wieder, er will eine Perle am Abend. Also sucht er jetzt eine Frau oder nicht? Habe ich nicht ganz verstanden. Oder sucht er eine Frau, die einfach nicht spricht, die irgendwie nicht existiert als ganzheitliches menschliches Wesen, sondern halt einfach mit ihm vögelt und er kann seine Bedürfnisse durch sie befriedigen. Uncool. Und dann sagt er auch noch zu Maike am Abschied, ich gehe mir jetzt einwichsen. In so einem lustigen Nebensatz. Ich mir denke, boah, nochmal kurz die Validation vom Papa abholen, nochmal kurz auf Macker machen. Ich bin so froh, dass das jetzt vorbei ist hier bei Prominent getrennt mit dem Nico. Wirklich, Dina.
Ich glaube, die Sarah ist auch froh, dass das mit dem jetzt durch ist. Ich finde, bei den beiden ist es ja ganz klar, die werden nie wieder zusammenkommen. Da gibt es keine zweite Chance. Die Sache ist absolut durch. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass die damit relativ alleine dastehen. Denn für mich eigentlich so diese Hauptfrage, die sich so durch diese ganze Folge gezogen hat, ist ja eigentlich, wer kommt wieder zusammen? Für welches Paar gibt es eine zweite Chance? Und ist es überhaupt eine gute Idee?
Finde ich auch eine wichtige Frage. Hast du ein paar Antworten für uns, Dina?
Absolut. Ich finde, das steht ja für diese ganzen Paare so im Raum. Und ich habe gedacht, vielleicht können wir denen mal dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, ob das eine gute Idee ist und was hilft einem besser bei Beantwortung solcher Fragen als die Wissenschaft. Deswegen habe ich mich gefragt, was sagt die Wissenschaft denn eigentlich dazu? Ist es eine gute Idee, wieder mit seinem Ex oder seiner Ex-Freundin zusammengekommen?
Science Talk.
Und Franz, ich habe mich gefragt, wie ist es eigentlich bei dir? Gehörst du zu den Menschen, die Beziehungen so wieder aufleben lassen? Oder ist es bei dir so, bei einer Trennung ist es danach auch völlig vorbei? Keine zweite Chance.
Eher Letzteres. Also bei mir ist so ein bisschen das Ding, bis ich mich trenne, passiert sehr, sehr, sehr viel in mir drin. Und wenn es dann endlich soweit ist, dann gibt's da wirklich auch sehr selten einen Weg zurück. Ja, wie ist es bei dir, Dina?
Ich habe da tatsächlich beim Schauen der Folge drüber nachgedacht. Und mir ist da aufgefallen, dass ich, glaube ich, noch nie so eine richtige Clear-Cut-Trennung hatte. Gab eigentlich immer entweder eine zweite, dritte oder auch vierte Chance oder zumindest stand das irgendwie so im Raum. Und ich glaube, das liegt einerseits daran, dass ich mich so schwer trennen kann. Und andererseits, glaube ich, wenn ich versuche, so ganz ehrlich zu mir zu sein, dann fühle ich einfach große Gefühle. Ich fühle starke Gefühle. Und ich fühle auch wirklich gerne diese großen Gefühle. Und ich glaube, ich fühle mich einfach dabei lebendig, wenn ich große Gefühle fühle. Und ich mag das, wenn es ein bisschen dramatisch wird. Und in den Momenten, weiß ich, hat es sich halt nicht so angefühlt, aber wenn ich jetzt auf mein jüngeres Ich zurückblicke, denke ich, dass mir das schon was gegeben hat, in diesem Stadium zu sein, wo ich mich mit einem Ex-Freund wieder so angenähert habe, wo so eine zweite Chance im Raum stand, wo jemand steht und sagt, ich kann dich nicht vergessen, wo man Liebeslieder so auf Repeat hört und sich so eine zweite Chance vorstellt und wo man so im Regen zu jemandem fährt und sagt, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Wenn ich ehrlich bin, das gibt mir was, beziehungsweise früher hat mir das was gegeben. Und ich denke, das lag halt vor allem daran, dass es so ein Stadium von so starken und großen Gefühlen ist, weil das ja so ein Mix ist aus starker Zuneigung, Trauer, Hoffnung, Enttäuschung und Verzweiflung und vor allem, wenn die andere Person das dann anders sieht. Und das ist ja schon ein Stadium voller filmreifer Momente. Und es gibt mir was.
Dina? Danke, dass du so ehrlich zu uns bist.
Danke, das kann ich jetzt aber auch erst mit ein paar Jahren Abstand. Aber zumindest bei mir, und ich würde mich tatsächlich die Meisterin des Wiederaufwärmens nennen, hat das nie zu Erfolg geführt. Denn selbst wenn die andere Person sich hat aufwärmen lassen und wir irgendwie eine zweite Chance oder so einen zweiten Versuch gestartet haben, es hat nie geklappt. Keine zweite Chance hielt bei mir irgendwie länger als ein oder maximal zwei Monate, würde ich sagen. Denn diesem Stadium von halt dieser absoluten Romantik und der großen Gefühle, in dem ich vielleicht auf eine zweite Chance gehofft habe und dafür gekämpft habe, da hat halt immer ganz schnell so dieses nächste Stadium kam da ganz schnell, nämlich dieses Stadium von Ernüchterung und Erkenntnis. Ach ja, es gab ja tatsächlich einen Grund, warum wir uns getrennt haben. Und als diese starken Gefühle abgeschwacht sind, kam der wieder ganz offensichtlich durch. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie geht es den anderen Menschen? Geht es denen wie mir? Bin ich die Einzige, die dauernd Dinge aufwärmt? Und bin ich auch die Einzige, bei der es dann nicht klappt? Und offensichtlich gibt es Daten dazu. Und die besprechen wir jetzt. Und natürlich beginnen wir mal.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Im Ratespiel. Ihr könnt alle mitraten. Was denkt ihr? Wie viele Menschen haben schon mal eine Beziehung zu einem Ex-Partner oder Ex-Partnerin wieder aufleben lassen?
60%.
Das ist ganz schön gut. Nicht ganz, ja? Aber je nach Studie sind es tatsächlich irgendwie so was zwischen 40% und 50%. Und ich habe noch eine andere Zahl gefunden, nämlich von Match.com, das ist so eine amerikanische Dating-Website. Die haben in einer Kooperation mit einer Soziologin ein paar Daten erhoben und die haben 2021 das gemacht und haben nachgefragt bei über 5000 Leuten und da haben 30% der Befragten angegeben, dass sie wieder mit ihrem Ex-Partner, ihrer Ex-Partnerin zusammenkommen würden, wenn sie könnten. Also die Sandra, die ist nicht alleine. Die Menschen wollen anscheinend ihre Ex-PartnerInnen. Ich denke, wir wissen es alle intuitiv, aber auch die Wissenschaft bestätigt, eine Beziehung wieder aufleben lassen ist nicht unbedingt erfolgsversprechend. Denn wenn man zum Beispiel so On-Off-Paare vergleicht mit Paaren, die nur on sind, also die sich noch nie getrennt haben, dann findet man, dass Menschen in diesen On-Off-Beziehungen, die sind weniger zufrieden, die fühlen sich weniger bestätigt, die fühlen weniger Liebe, die sind weniger sexuell erfüllt und die haben weniger das Gefühl, dass ihre generellen Bedürfnisse befriedigt werden.
Okay, das ist ja schon ziemlich klar.
Absolut. Das klingt nicht nach einer hervorragenden Idee. Aber die Gründe, warum Menschen halt trotzdem mit ihren Ex-PartnerInnen zusammenkommen, die sind vielfältig. Wenn man Menschen fragt, woran es gelegen hat, geben die am häufigsten an, dass halt da noch Gefühle da sind und dass die nie weggegangen sind. Denn die Liebe, die endet ja nicht automatisch nur, weil man sich trennt. Aber andere Gründe, die man vielleicht selber nicht so ganz auf dem Schirm hat, die aber trotzdem wahrscheinlich mitspielen, sind so folgende Dinge. Erstens, es ist halt vertraut, ne? Vor allem, wenn man sich so irgendwie die große, unbekannte Dating-Welt ansieht. Und es ist ja in den letzten Jahren noch verwirrender geworden, glaube ich, durch diese ganzen Dating-Apps und dass so viel available ist, dass dann so ein Ex-Partner oder eine Ex-Partnerin, das ist einfach so das Vertraute, wo man hingehen kann. Und Vertrauen schafft ja auch Nähe.
Das erinnert mich auch schon wieder ans Investment-Model.
Absolut, ja. Dann der zweite Punkt ist einfach Gesellschaft. Denn Einsamkeit ist ja auch ein Riesenforschungsthema. Einsamkeit kann solche krassen gesundheitlichen und psychologischen Konsequenzen haben. Und die Gründe, wegen denen man sich getrennt hat, die sind dann vielleicht auf lange Sicht dann doch irgendwie besser auszuhalten als Einsamkeit. Dritter Punkt wäre Einsicht. Das heißt, man gewinnt halt eine Einsicht darüber, mit ein bisschen Abstand, was schiefgelaufen ist. Man arbeitet vielleicht an sich, man arbeitet an seiner eigenen Kommunikation und löst damit dann vielleicht auch die Probleme, die es in der Beziehung gab. Vierter Punkt. Im Vergleich mit anderen Partnern ist der eigene Ex oder die eigene Ex dann doch irgendwie auf einmal ganz okay und schneidet doch ein bisschen besser ab. Und tatsächlich Ex-Freunde anrufen nach einem schlechten Date mit jemandem anderen? Kenne ich. Punkt 5. Man bereut, dass man sich getrennt hat, weil man realisiert, dass es vielleicht die falsche Entscheidung war. Und sechstens, bisschen trauriger Grund, man fühlt sich schuldig. Ich würde sagen, das ist der schlechteste Grund, aber den gibt's auch, dass Menschen tatsächlich mit ihren Ex-Partnern und Ex-Partnerinnen wieder zusammenkommen, weil es vielleicht dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin schlecht geht wegen der Trennung und man sich dann schuldig fühlt.
Oh oh, wir müssen echt auf unsere Kohorte aufpassen, weil wir haben ja heute gelernt, dass die sich viel schuldig fühlen.
Mhm.
Das ist gut, dass du diese Daten für uns nochmal mitgebracht hast, Dina. Dass es keine gute Idee ist in der Regel. Ich denke immer, ich glaube, wann das eine gute Idee ist, ist wahrscheinlich nach so ein paar Jahren und beide haben ihre Arbeit gemacht und man ist so wirklich gewachsen.
Schanzi, du bist eine hervorragende Wissenschaftlerin. Du nimmst mir alles vorweg.
Nein, aber wirklich?
Wirklich.
Oh mein Gott. Liebe ich.
Wir machen nochmal einen kurzen Schritt zurück, denn obwohl, wie wir ja vorhin schon gelernt haben, ein großer Teil von Menschen wieder mit ihren Ex-Freundinnen zusammenkommen wollen, heißt es ja trotzdem, dass es viele gibt, die es nicht wollen. Also wir haben gelernt, 30% der Leute haben Bock auf ihre Ex-FreundInnen, aber es heißt ja 70% nicht. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht einen bestimmten Typ Mensch gibt, der eher wieder Sachen aufwärmt. Und tatsächlich gibt es ein Team von Forschenden, die haben sich eine ähnliche Frage gestellt. Und zwar Cope und KollegInnen. Die haben sich gefragt, gibt es einen bestimmten Typ von Mensch, der versucht, mit seinem Ex-Partner wieder zusammenzukommen? Beziehungsweise gibt es bestimmte Charakteristiken oder Umstände? Und ich denke, viele von euch werden lieben, was sie gemacht haben. Denn die haben sich gefragt, ob die Bindungstypen etwas damit zu tun haben. Und zur Erinnerung, die Bindungstypen setzen sich aus zwei Dimensionen zusammen. Beziehungsangst und Beziehungsvermeidung. Und wir haben dazu auch eine Grafik bei Instagram und die verlinke ich in den Shownotes. Die haben zwei Studien gemacht. Die Details skippen wir. Was sie finden, ist aber wirklich spannend. Denn was sie finden, ist, dass diejenigen, die hohe Bindungsangst haben, ein größeres Bedürfnis danach haben, die Beziehung mit ihrem Ex-Partner oder ihrer Ex-Partnerin neu aufleben zu lassen. Und deren Theorie ist, dass einer der möglichen Gründe dafür sein könnte, dass Menschen mit hoher Bindungsangst eher ein negatives Selbstbild haben und deshalb während der Beziehung eher und schneller Eigenschaften ihres Partners übernehmen und die Selbstkonzepte von ihnen und ihrem Partner eher verschwimmen. Und da klingelt es wahrscheinlich in euren Köpfen, denn wir haben ja vor ein paar Folgen schon darüber gesprochen, dass es nach einer Trennung schwer ist herauszufinden, wer bin ich ohne dich? Und dass es vor allem dann passiert, wenn die Selbstkonzepte von zwei Menschen während einer Beziehung so sehr verschwommen sind. Und dadurch, dass anscheinend bei Leuten mit einer großen Bindungsangst die Selbstkonzepte eher verschwimmen, heißt es dann im Umkehrschluss auch, dass bei einer Trennung bei denen noch mehr die Frage aufkommt, wer bin ich ohne dich? Und die das dann versuchen dadurch zu lösen, so schnell es geht wieder mit dem Ex zusammenzukommen. Und obwohl das auf den ersten Blick nach einer Lösung klingt, muss man sich natürlich fragen, ob das langfristig eine gute Idee ist. Ich würde sagen, die Antwort ist nein. Denn tatsächlich mit jedem Aufwärmen sinkt, und das findet die Forschung, die Qualität der Beziehung. Und je öfter man sich trennt, desto wahrscheinlicher, dass man sich komplett trennt. Aber jetzt kommen wir zu dem, was du auch schon angebracht hast.
Ups, ich habe gespoilert. Ich habe wissenschaftlich gespoilert.
Du hast wissenschaftlich gespoilert. Denn ich wollte dich tatsächlich fragen, ob du denkst, dass es immer eine schlechte Idee ist, mit seinem Ex-Partner zusammenzukommen.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wenn man wirklich einen Prozess gemacht hat und so, dass es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist, weil es gab ja auch viele Dinge, die einen oft sogar dann lange verbunden haben.
Absolut. Und es gibt da eine ganz spannende Studie von Nancy Kalish, heißt die. Die ist zwar schon älter, das müssen wir natürlich im Hinterkopf behalten, aber absolut spannend. Denn die hat zwischen 1993 und 1996 Leute befragt, die wieder mit ihrem Ex-Partner zusammengekommen sind oder ihrer Ex-Partnerin. Beziehungsweise die nennt das Menschen, die eine verlorene Liebe wiedergefunden haben.
Oh.
Und die hat verlorene Liebe in ihrer Studie tatsächlich so definiert als ein Paar, was sich nach mindestens 5-jähriger Trennung wiedergefunden hat. Und ich hoffe, die Sandra hört nicht zu, denn ich denke, bei ihr und Tommy wird es nichts mehr. Ich will die nicht auf falsche Gedanken bringen. Aber auf jeden Fall, was die in ihrer Studie gefunden hat, das hat mich verblüfft. Denn die findet, dass 71% ihrer befragten Paare gesagt haben, dass diese Wiederbelebung der Beziehung die intensivste Romantik war, die sie je gefühlt haben. Und dass diese Passion und Intensität sich auch in überragendem Sex widerspiegelt. Und die hat die Menschen mit so einem Paper-Pencil-Questionnaire, also auf Papier mussten die es ausfüllen, hat die befragt. Und die hat berichtet, dass die halt die Leute gefragt hat von so einer Skala von 1 bis 5, wie toll ist der Sex? Und die Leute haben das durchgestrichen und ganz viele Unternehmen Zahlen geschrieben wie 100.000, 10.000 und haben dann noch auf den Umfragezettel so kleine Notizen gemacht und gesagt, es war der beste Sex meines Lebens, es war ganz wild, es war ganz hervorragend. Also
wisch mich nicht. Was ist das bitte für ein witziges und für ein, was ist das für ein krasser Befund?
Ne?
Geil.
Ja, also die findet eigentlich genau das Gegenteil. Und in dieser Studie klingt das, als wäre es das Nonplusultra, sich irgendwann wieder mit jemandem zusammenzufinden.
Aber weißt du, woran mich das erinnert? Man sagt ja immer, dass nach einer Trennung die Person, die danach mit dem Ex zusammenkommt, die Better Version von der Ex-Person dann bekommt. Und ich glaube, das ist schon auch so. Dass man hat ja dann meistens Punkte gehabt, die haben einen gestört, man hat es immer wieder angesprochen und die Person vielleicht nicht geändert und dann irgendwann kommt es halt zu einer Trennung. Und ich glaube, durch diesen drastischen Einschnitt im Leben kann es schon sein, dass dann nochmal ordentlich reflektiert wird, so, oh shit, vielleicht hätte ich doch zuhören sollen, als die gesagt hat, es wäre cool, wenn du auch mal das Bad putzt oder was auch immer der Kritikpunkt war.
Aha.
Und ich glaube, nach 5 Jahren hat man das vielleicht dann auch schon so integriert in sein Leben und kann sich dann neu kennenlernen und wirklich selbst endlich mal die Better Version daten, die man kreiert hat.
Das würde total Sinn machen. Habe ich schon oft von Frauen gehört, dass die gesagt haben, die schicken der neuen Freundin ihres Ex-Freundes eine Rechnung für die ganze Care-Arbeit, die sie an ihm geleistet haben.
Ich will auch so viele Rechnungen stellen.
Ich möchte aber auch noch mal kurz darauf zurückkommen, dass vielleicht ein paar von euch sich fragen, okay, wieso finden wir hier eigentlich so unterschiedliche Ergebnisse? Wieso gibt es einerseits Forschung, die sagt, mit dem Ex zusammenzukommen wieder schlechteste Idee, schreckliche Beziehung, unerfüllte Beziehung, macht's lieber nicht? Und andererseits haben wir hier auf einmal eine Studie, die findet, es scheint das absolute romantische Nonplusultra zu sein. Und dazu wollte ich kurz sagen, dass natürlich verschiedene Definitionen und Inklusionskriterien in einer Studie einen Unterschied machen. Und was meine ich mit Inklusionskriterien? Das bedeutet halt, wenn wir so eine psychologische Forschung aufsetzen und eine Frage haben, die wir erforschen wollen, dann überlegen wir uns erstmal Hypothesen, dann ein Design für die Studie. Ich überlege mir, was ich messen will, also welche Fragen möchte ich fragen. Und ich überlege mir ja auch, wie ich etwas definiere, denn wie ich halt etwas definiere, bestimmt, nach welchen Menschen ich auf der Suche bin. Um das jetzt mal ein Beispiel zu sagen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte wissen, wie junge Erwachsene Liebe erleben, dann muss ich mir natürlich erstmal überlegen, was sind überhaupt junge Erwachsene? Wie definiere ich das? Sind das Menschen zwischen 16 und 18? Also halt alle, die noch nicht volljährig sind. Sind das Menschen zwischen 18 und 21? Denn wenn ich mich richtig erinnere, ist man zum Beispiel vor Gericht ja bis 21 nicht voll schuldfähig. Also es wäre auch eine Möglichkeit, die man rechtfertigen könnte. Oder sagt man, junge Erwachsene sind zwischen 18 und 25? Da gibt's ja auch Studien, die, glaube ich, zeigen, dass man sich bis 25 noch so ganz rasant neuropsychologisch entwickelt und es danach eher abflacht. Je nachdem, wie man es halt definiert, bestimmt das natürlich die Stichprobe, die man sich sucht. Und die Stichprobe, die man sich sucht, beeinflusst absolut die Ergebnisse. Und bei vielen Studien, die halt eher so negative Ergebnisse dazu finden, sich mit seinem Ex wieder zusammenzufinden, da haben die nach Menschen gesucht, die einfach irgendwann mit ihrem Ex wieder zusammengekommen sind. Egal, ob jetzt eine Woche oder ob das ein Jahr war. Und bei dieser letzten Studie, die quasi findet, dass wir zusammenzukommen das krasseste aller Zeiten ist, da haben die halt nur Leute genommen, die mindestens zwischendurch 5 Jahre getrennt waren. Und ich kann mir vorstellen, und Franzi, das hast du eigentlich ja auch schon gesagt, dass darin der Grund liegt, warum wir doch hier so sehr konträre Ergebnisse finden. Denn es macht ja tatsächlich Sinn, ne? In 5 Jahren kann so viel passieren, man kann sich reflektieren, verändern, besser werden. Und wenn man so schnell wieder zusammenkommt, kann ich mir vorstellen, dass ein Grund dafür sein kann, dass man zusammenkommt, weil man nicht allein sein will, weil man sich nicht fragen will, wer bin ich ohne dich, und weil man halt kurzfristig seinen Schmerz reduzieren will. Wenn man aber nach 5 Jahren, wenn man dann wieder zusammenkommt, ist es wahrscheinlich viel überlegter und nicht nur so eine Übersprungshandlung.
Und ich denke mal, dass man sein Selbstkonzept auch schon geformt hat, oder? Wieder.
Absolut. Also ich denke mal, man sollte sich ganz gut überlegen, ob man sich eine zweite Chance geben will. Ich halte das meistens nicht für so eine gute Idee. Ich kenne die ganzen prominent getrennten Couples natürlich nicht, aber ich denke, aus meiner Perspektive sollten die alle nicht mehr zusammenkommen. Außer vielleicht Melina und Tim, die finde ich süß.
Das schon mal gehofft bei den beiden.
Als Fazit dieser großen Exkursion in die Frage, sollten wir unseren ExpartnerInnen eine zweite Chance geben, würde ich Folgendes sagen. Mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin wieder zusammenzukommen, klingt nach einer schlechten Idee. Und auch die Wissenschaft ist auf eurer Seite, wenn ihr denkt, es jetzt mit jemandem zum dritten Mal zu versuchen, dass es eine schlechte Idee ist. Aber, wie meistens in der Wissenschaft, gibt es auch hier Ausnahmen. Und es scheint so, als wäre eine zweite Chance mit vielen Jahren dazwischen, in denen man sich vielleicht reflektiert hat, schon eine Überlegung wert.
Dina, ich liebe alles daran. Das war echt, das waren sehr coole Studien, die du uns heute mitgebracht hast.
Danke dir. Ich finde das auch wirklich ein spannendes Thema. Gib uns auch mal so eine kleine Einschätzung. Denkst du, jemand der Paare, die sind nach der Show wieder zusammengekommen?
Ja, ich denke, Mike und Michelle sind wieder zusammengekommen. Und ich glaube, das sieht man jetzt hier auch schon. Die sagen, der Kuss fühlt sich an wie früher. Die fangen an, sich so zu kitzeln und so. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, aber ich glaube, die sind wieder zusammengekommen. Ich weiß nicht, bei Melina und Tim. Bei denen fände ich es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber keine Ahnung, ob da vielleicht auch zu viel Verletzung seitens der Melina ist. Ja.
Bin gespannt, denn diese Woche kommt nicht nur das Finale von Prominent getrennt, sondern auf YouTube auch das Wiedersehen. Wir haben das noch gar nicht besprochen. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an und wenn das spannend genug ist, machen wir da auch eine Folge drüber.
Ich habe richtig Bock. Also ich muss sagen, bei Are You The One fand ich das Wiedersehen am allerbesten.
Das war ein Highlight. Ja, oft sind die Wiedersehen ein Highlight, muss man schon sagen. Franzin, damit würde ich sagen, für heute ist Schluss.
Das würde ich auch sagen. Es gibt viel, über das man nur ein bisschen nachdenken kann, was man erstmal vielleicht sacken lassen kann.
Bis wir uns nächste Woche wiedersehen, freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcasts und Podimo gebt.
Wenn ihr uns überall einen Daumen hoch gebt und auch die Glocke aktiviert.
Uns abonniert.
Mein Buch vorbestellt.
Und uns bei Instagram und TikTok folgt, um keine psychologischen Hintergrundinformationen und Datenanalysen zu verpassen. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.